Audi und herzlich willkommen zu eurem B-Western Podcast. Dem Podcast für alle, die staubige Straßen, wackelige Kulissen und fiese Schurken lieben. Yeehaw! Howdy! Auch in dieser heutigen Folge sitzen wir wieder fest im Sattel. Wir haben uns gut vorbereitet, denn wir haben für euch heute zwei Filme im Gepäck. Wir wollen einmal über den Herrscher von Kansas sprechen, von 1959. Wir haben es in der letzten Folge schon angekündigt. Und dann wollten wir noch über Alarm in Fort Bowie sprechen, von 1957. Ich mache das natürlich auch heute wieder nicht alleine, denn an meiner Seite ist auch heute wieder mein Papa. Und damit hallo und herzlich willkommen, Papa.
Ja, howdy!
Wir haben ja uns überlegt, es gibt ja sehr viele Western, die man auch auf YouTube gucken kann. Viele dieser Western sind aus unserer Lieblingszeit, also sind erstmal sehr viele B-Western dabei und viele davon sind eben aus den 50er Jahren auch. Da habe ich mir eingangs die Frage gestellt, glaubst du, es liegt ein bisschen an dem Copyright auch, dass diese ganzen Filme da so bei YouTube jetzt sind, weil sich einfach die Filmfirmen, die das damals gemacht haben, auch nicht mehr so krass dafür interessieren?
Ja, es gibt auch so eine Regelung, ne? Also Elvis-Songs zum Beispiel kannst du auch veröffentlichen, weiß nicht, 40 Jahre, 55, ja,
die sind jetzt 60, fast 60 Jahre 70, alt.
Ich habe keine Ahnung, vielleicht ist das bei Filmen ähnlich, ne?
Dann sind ich habe das nämlich mal überlegt jetzt bei diesem Film, weil der eine ist ja von 1957 Fort Bowie und der ist ja dann über 60 Jahre alt und den anderen, den du auch gleich ein bisschen ausführlicher besprechen müsstest, also der Herrscher von Kansas, der ist von 1959, also ja auch weit über 60 Jahre und deswegen, das wollte ich nur zu Beginn sagen, habt ihr glaube ich auch eine gute Chance, euch die Filme noch anzugucken bei YouTube, ohne dass die jetzt schon wieder runtergenommen wurden.
Ja, nee, das haben wir uns überlegt, wir stellen mal was vor, was auch jeder für jeden erhältlich bzw. einsehbar ist und so weiter. Das haben wir uns so gedacht. Und ich hatte auch eine kleine Hausaufgabe aufgegeben. Erinnerst du dich?
Ja,
den
Herrscher
von Kansas könnte man ja schon mal anschauen.
Genau, ne? Habe ich auch nochmal bei Instagram Werbung für gemacht, mit einem Link, nämlich auch zu YouTube. Also da hättet ihr euch den Film auch schon mal angucken können. Ist aber nicht schlimm, wenn ihr es nicht getan habt. Wir werden nämlich jetzt mit diesem Film anfangen und versuchen, euch da so gut wie möglich in die Handlung einzuführen. Werden ein paar Sachen natürlich auch, wie ihr es gewohnt seid, wieder über die Hauptdarsteller sagen, weil die sind für den Film auch ziemlich interessant, muss man sagen. Und mein Vater würde einfach anfangen, weil ich sehe schon, er hat sich sehr, sehr viel Notizen heute gemacht. Ja. Wie ihr wisst, ist das nicht immer der Fall. Er ist immer sehr gut vorbereitet, weil er all diese Filme sehr oft gesehen hat. Aber diesmal hat er sogar sein Mappe, muss ich, oder eine richtige Kladde hast du jetzt, ne? Und mit der startest du jetzt, lese hier schon Teil 1. Also, ich würde fast sagen, viel Spaß, aber ich bin natürlich weiterhin dabei. Also, wir fangen jetzt an mit dem Herrscher von Kansas, gerade schon erwähnt von 1959. Auf Englisch heißt der Film Jayhawkers. Was das bedeutet, dazu sage ich, glaube ich, gleich noch was. Oder soll ich das zu Beginn schon machen? Okay, dann mache ich das kurz zu Beginn. Also, dann doch noch zu Beginn ganz kurz, was sind Jayhawkers? Erstmal, was heißt der Begriff überhaupt? Also Jay heißt Hare, also so eine Vogelart, ne? Also so ein Hare, ein Eichelhare beispielsweise, an den musste ich so denken, ne? Den es auch in Deutschland gibt. Und der Hawk ist der Habicht. Und aus diesen beiden Wörtern hat man während des Sessionskrieges ein Wort gemacht und das stand für so Guerilla-Einheiten. Was ist der Sessionskrieg? Das war der Bürgerkrieg, der amerikanische, von 1861 bis 64, glaube ich, oder?
Der war aber zum Zeit der Spielhandlung des Films, da war der schon vorüber, ne? Oder? Kannst du dich erinnern?
Ja, ich glaube, das spielt kurz davor nach. Oder kurz danach.
Kurz danach, ne?
Ja, genau, kurz danach. Aber es gab eben diese Einheiten noch und jetzt wird's interessant und das macht natürlich auch dann Sinn, warum dieser Film so heißt, weil die kämpften nämlich vorwiegend in Kansas und zwar gegen die Sympathisanten der Konföderation. Was war die Konföderation? Auch das nochmal kurz erklärt. Es gab Nordstaaten und die Südstaaten, das wissen vielleicht die meisten von euch da draußen, die standen sich kriegerisch gegenüber in dieser Zeit und zwar wurden die Nordstaatler auch als Union bezeichnet und die Südstaatler wurden als Konföderierte bezeichnet. Und in Kansas war das eben ein sehr umkämpfter Staat. Und diese Jayhawkers, die auf Seiten der Nordstaatler, also der Union kämpften, kämpften in Kansas dann gegen die Konföderierten, die dort auch zugegen waren. Und deswegen war das ein sehr umkämpfter Staat. Und
dann muss es aber doch noch im Bürgerkrieg gewesen sein.
Das war im Bürgerkrieg, aber der Film ist danach. Dann.
Okay.
Aber es gab die eben noch, ne? Deswegen heißt das so. Ja, genau. Genau. Und das waren eben keine offiziellen Teile der US-Armee, also der Nordstaatenarmee, aber die kämpften eben auf Seiten derer und unterstützten sie im Kampf gegen den Süden. Und man sagt eben auch, dass die jetzt den Krieg gewonnen haben am Ende, die Nordstaaten. Nordstein gegen die Südstein lag eben auch an diesen Guerilla-Einheiten, die immer wieder durch kleine, ja, Stürmmanöver, Anschläge, Bombenanschläge teilweise auch eben da für Unruhe gesorgt haben innerhalb der konföderierten Reihen. Das vielleicht kurz zur Erklärung, warum dieser Film auf Englisch Jayhawkers heißt. Und jetzt, gerade schon ein paar Mal angekündigt, Papa, du bist dran.
Ja, wie gesagt, vorbereitet. Der Film wurde 1959 gedreht vom Regisseur Melvin Frank. Der sagt mir jetzt, ja, also Namen meine ich schon mal gehört zu haben. Also allein lautmalerisch kommt mir das bekannt vor. Mhm. Irgendwelche konkreten Filme konnte ich mit dem Namen nicht verbinden, was auch kein Wunder ist. Der hat viele Komödien gedreht, zum Beispiel so in dem Stil der Rock Hudson, Doris Day Komödien, hat auch viele Drehbücher geschrieben und so. Als Western-Regisseur ist er mir, auch als Western-Freund ist er mir nicht geläufig, da der auch kaum Western gedreht hat. Vielleicht war das sogar der einzige, ist das ja auch kein Wunder.
Ich kann da vielleicht kurz dazwischen grätschen, was ja. Melvin Frank angeht. Ja. Der war nämlich nicht nur Regisseur, sondern eben auch Drehbuchautor und Produzent. Ja. Und der hat unter anderem auch viele zahlreiche erfolgreiche Filme geschrieben. Dann unter anderem die Komödie Der Hofnarr von 1955.
Mit Danny Kaye,
richtig. Ja, genau. Die kenn ich. Mhm. Und Eine neue Art von Liebe von 1963 mit Paul Newman. Hat er auch einen Film gemacht, auf jeden Fall.
Das sind jetzt ja Filme, die nicht im Mittelpunkt meines Interesses stehen.
Nee, das nicht, aber er ist auch bekannter für A-Filme auf jeden Fall. Er hat nicht nur B-Filme gedreht.
Ja, und das ist auch ein A-Film, also das merkt man schon an der Länge, der hat, glaube ich, 100 Minuten. Wie kam ich da überhaupt drauf, den in unserer B-Western-Reihe besprechen zu wollen? Ja. Das liegt daran, weil eine Ikone des B-Westerns, nämlich der unvergleichliche Jeff Chandler, da eine der beiden Hauptrollen übernommen hat. Mhm. Den kennt man aus. Er war der größte Star bei Universal. Also die meisten Western, die wir bisher besprochen haben, waren ja aus der B-Produktion bei Universal. Mhm. Ja. Und wie gesagt, der größte Star, beste Pferd im Stall, fiel auf durch ein scharf geschnittenes Gesicht. Mhm. Sehr ausgeprägtes Profil, graue Haare, ich glaube, der hatte schon mit graue Haare mit 12 Jahren. und der
als Baby schon.
War ein anerkannt guter Schauspieler und er kratzte auch immer an einer Karriere zum A-Movie-Star, aber das ist ihm verwehrt geblieben, weil er ja weil er einen Knebelvertrag hatte mit Universal, die ihn nicht freilassen wollten. Er spielte insgesamt dreimal Häuptling Cochise. Mhm. Die erste und bekannteste Rolle war zusammen mit James Stewart, also ein A-Film natürlich, da, in der er den Cochise gespielt hat.
Genau, 1950, Der gebrochene Pfeil war das, ne?
Sehr bekannter Film, da hat er sich dann zeigen können als, aufgrund eben auch wegen seines markanten Profils, hat er sich da eben als Indianer profilieren können. Also große, breit gebaute Gestalt. Ist tragisch gestorben auf der Höhe seiner Karriere. Ich glaube, da war er so Anfang 40 als Folge eines Arztfehlers. Es ging um eine Bandscheiben-OP, in deren Verlauf er eine Blutvergiftung erlitten hat und infolge der Blutvergiftung ist er dann verschieden. Mhm. Hauptdarsteller ist
vielleicht kann ich da noch kurz dazwischen, was Jeff Chandler noch angeht. Auf jeden Fall, das waren schon richtig viele Sachen, die du gesagt hast. Und du wolltest kurz nochmal einhaken bei dem, dass er auch wirklich daran kratzt, ein A-Schauspieler zu sein. Das war vor allem durch seine Rolle, wie du es gerade schon sagtest, in Cochise, dem gebrochenen Pfeil, Broken Arrow auf Englisch, der Film. Von 1950 haben wir gerade schon gesagt. Und dafür hat er auch eine Oscar-Nominierung tatsächlich erhalten für diese Darstellung. Und sonst wäre er noch bekannt, Jeff Chandler, für die Filme Flammendes Inferno von 1952, den ich gar nicht kenne. Ich kenne nur Flammendes Inferno aus den 70er Jahren mit Steve McQueen und Paul Newman, diesen Film über dieses Hochhaus, was da abbrennt, das kenne ich als Flammendes Inferno. Und das andere, und da wollte ich dich nur fragen, ob du das kennst, Der eiserne Kragen von 1955?
Ja, kenne ich. Steht in meinem Giftschrank.
Ja, ich habe mir jetzt schon fast gedacht, worum geht es da, ganz kurz?
Ja, wenn ich das jetzt so aus dem Stegreif
oder was ist das für
wüsste,
Film?
Also da geht es, das ist mit also dem berühmtesten, bekanntesten Vertreter des B-Films, das ist der Kaiser des B-Films. Das ist der ehemalige Zweiter Weltkriegsheld
Audie Murphy.
Ja. Und Audie Murphy gehört irgendwie zu so einer Gruppe von Gefangenen, die da irgendwie was erleben. Ja. Ne? Ich weiß aber
nicht. Ist das ein Western oder ein Kriegsfilm? Oder
nee, das ist ein Western. Ah, ja, okay. Der ist nicht besonders gut, deswegen weiß ich auch nicht mehr. Und der ist auch schwarz-weiß. Da gibt es ja bekanntlich nur drei Farben und ich habe es ja gerne bunt. Also ist mir nicht so in Erinnerung geblieben. Ja. Steht aber, wie gesagt, bei mir in den Giftregalen.
Du kennst den Film.
Wir können uns den nochmal angucken, gegebenenfalls auch besprechen. Ja, sehr
gut. Nee, das wollte ich nur kurz sagen, aber jetzt wolltest du weitermachen mit Fess Parker, der nämlich die Hauptrolle spielt in dem Film. Ja, genau.
Genau, also Fess.
Also in dem Film Der Herrscher von Kansas.
Fess Parker kannte ich gar nicht. Fess Parker heißt im Film Cam Bleeker, Jeff Chandler heißt im Film Luca Darcy, habe ich vergessen zu erwähnen. Also Fess Parker, ich sah das Gesicht im Film, kam mir irgendwie, also war für mich so ein Dutzend Gesicht, aber kam mir irgendwie doch ein bisschen bekannt vor. Ja. Der ist tatsächlich, hat er sich schon einen Namen gemacht, und zwar, aber nach dem Film erst, und zwar in einer Fernsehrolle, der verkörperte den König der Trapper, und der König der Trapper, Julius, ist natürlich
Davy Crockett.
Ja. Eine Disney-Produktion, ich glaube drei Teile, anfangs drei Teile, die so erfolgreich war, dass Disney aus den drei Teilen einen Spielfilm gezimmert hat, also mit über 90 Minuten, der ebenfalls mit sehr viel Erfolg in den amerikanischen Kinos aufgeführt wurde. Und danach gab es dann noch eine Daniel Boone, auch mit Fess Parker, eine Daniel Boone TV-Serie, die auch sehr erfolgreich war. Daher, also von Daniel Boone weiß ich nicht, aber von Davy Crockett weiß ich, habe ich das bestimmt als ganz kleiner Junge irgendwie mal gesehen. Da kam der mir bekannt vor.
Ne? Musst du auf jeden Fall. Ich kann euch da nur empfehlen, ihr findet die Filme tatsächlich auch in sehr guter Qualität bei Disney Plus. Sie sind da tatsächlich auch zur Verfügung. Also wenn ihr das Abo dafür habt oder euch das mal so angucken wollt. Nur die Filme machen Spaß. Die beiden Filme sind da nämlich in der Mediathek. Zwei, zwei sind es, genau. Und die könnt ihr euch da beide angucken. Also wer Disney Plus als Abo hat, guckt euch das gerne mal an. Wir hatten es auch mal eine Zeit lang im Abo und ich weiß noch, du hast es ja dann auch nochmal angeguckt. Und da rief auch Kindheitserinnerung bei dir auf jeden Fall hoch, ja.
Ja, hier geht es eigentlich größtenteils. Ich sitze hier überhaupt nur wegen meiner Kindheitserinnerungen.
Ja, stimmt, klar, alt warst du der Zeit ja noch nicht.
Nee, noch nicht, ja, das stimmt. Okay. Also, ja, und dann gibt es noch eine weibliche Hauptdarstellerin, was mich ja früher in der Zeit, über die wir gerade geredet haben, meines Lebensabschnittes, hätte mich das ja nur genervt. Jetzt ist das ja überhaupt nicht der Fall. Die Schauspielerin heißt Nicole Moret, weiß ich nicht genau, ist Französin, verkörpert in der Rolle auch eine Französin, Jeanne Dubois heißt sie da. Ich finde eine angenehme Erscheinung.
Ja, fand ich auch. Ja.
Also war in Frankreich ein großer Star, hat auch ein paar Hollywood-Filme gedreht und so weiter. Jetzt will ich aber erzählen, wie ich den Film gern besprechen würde. Ja. Also ich habe
Ganz kurz noch zu der, nur muss man halt erwähnen, also die hat auch ein paar A-Filme gemacht, unter anderem eben auch mit Charlton Heston zusammen, der ja auch ein A-Schauspieler war, wissen die meisten von euch da draußen auch, also die Filme wie Ben-Hur und so weiter, das ist Charlton Heston. In Geheimnis der Inkas, übrigens auch auf YouTube verfügbar von 1954, toller Abenteuerfilm, guckst dir auch mal an, könnt ihr sowohl in Deutsch als auch auf Englisch finden.
Ja, ich kenne sie aus einem anderen B-Film, und zwar im Bereich an dem B-Film-Bereich, der mich nach dem Western dann am meisten interessiert. Das sind nämlich billige Science-Fiction-Filme. Das ist die Verfilmung des Romans Triffids von 1962, auf Deutsch Blumen des Schreckens. Ja. Da spielt sie auch mit. Ich habe mir noch gemerkt, dass sie in Versailles gestorben ist. Ist klar, da dachte ich gleich an den Sonnenkönig. Ist sie im Jahr 2016 im Alter von 90 Jahren. Ich habe richtig gut recherchiert.
Ja, ich sag,
im Alter von 90 Jahren verstarb Nicole Moret.
Ja, habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja. Ich fand auch an den Todesort. Ne? Wer ist schon in Versailles gestorben?
Ja, also
da liegt das nah. Aber dann eben auch dieser Gedanke dahinter. Also wer ist schon, fand ich irgendwie auch ein bisschen beeindruckt, konnte man sich direkt merken. Genau. Ja. Ja, und jetzt steigen wir mal ein in den Film noch weiter. Also wir machen es ja die ganze Zeit, wie ihr wisst. Aber wir wollen natürlich das, wie du es so schön genannt hast, das Protokoll. Also das Protokoll Teil 1 zu diesem Film. Was hast du dir da notiert?
Ja, ich habe das etwas anders gemacht. Ich habe mir den Film angeguckt. Ich habe den zweimal gesehen bei YouTube. Es gibt auch ein erträgliches Maß an Werbung, muss man ertragen, aber es ist nicht zu viel. Ich habe mir einfach nur im Stenografie-Stil habe ich mir einfach Notizen gemacht, habe die danach ein bisschen geordnet und so. Und also ganz spontan, habe die Spontanität aber belassen. das dann nur, wie gesagt, versucht ein bisschen chronologisch zu ordnen. So einfach aufgeschrieben, was mir dazu einfiel im Augenblick des Zuschauens. Ja. Teil 2 bietet dann einen Ausblick, also das, was ihr gewohnt seid, auf die Handlung und so, und ohne das Ende zu verraten. Da hoffe ich dann, dass an der Stelle dann Julius mir aber helfen wird.
Ne? Ja, mache ich.
Da war ich dann nicht mehr so ausführlich mit meinen Notizen. Also ich trage mal vor, das ist das Protokoll der ersten 20 Filmminuten. Ja. Also, man sieht Cam Bleeker, also Fess Parker, sieht man da reitend knapp unter der Horizontkante der Prärie. Der linke Arm, der baumelt wie schlecht angeschraubt am Korpus. Und da weiß man schon, der Mann ist verletzt.
Und wahrscheinlich die Schusshand.
Warte mal, nee, ich glaube der Linke, ne? Aber vielleicht war er ja auch Linkshänder. Also man weiß, der ist verletzt.
Western ist halt klassisch die Schusshand verletzt, deswegen dachte ich es.
Normalerweise, ich glaube nicht, aber vielleicht ja doch. Also man weiß jedenfalls so, das ist nicht der natürliche Bewegungsablauf eines Armes. Ja. Das war der linke Arm, ich habe es sogar aufgeschrieben, ne? Wie gesagt, vorbereitet. Ne? Linke Arm.
Das Protokoll stimmt.
Stimmt, ne? Und da weiß man gleich, der Mann ist verletzt, vermutlich eine Schusswunde. Ja. Und das war's dann, und dann wird er wohl auch auf der Flucht sein. Mhm. Und das stellt sich dann tatsächlich die Vermutung als wahr heraus. Er stößt dann, während er so armschlenkernd durch die Prärie reitet, glaube auch zwischenzeitlich mal vom Pferd fällt, stößt er dann auf ein einsames Farmhaus. Auch das ist typisch.
Hatten wir schon in mehreren Filmen mittlerweile. Ja, immer eigentlich.
Ja. Mögen's ja, wenn es immer gleich ist. So, vielleicht sage ich dazu nochmal was. Und das ist, stellt sich raus als Bleekers ehemaliges Haus. Und halbtot taumelt er da in das Innere des Farmhauses und trifft dort auf die Dame des Hauses, die er noch ganz benommen vom Schmerz und von der Anstrengung und dem Blutverlust, die er für seine Frau Lina hält, die aber inzwischen, wie man später erfährt, ermordet wurde. Aber ich will nicht zu viel verraten, ich will ja nur meine spontanen Eindrücke wiedergeben, die ich hatte in der Ansicht des Films.
Ja. Wie gefiel dir denn die Farm?
Sehr gut, ja. Ne, war schön aufgebaut und so, war natürlich auch im Studiogelände, aber sah sehr realistisch aus.
Fand ich nämlich auch. Also man sah natürlich, dass der Himmel und teilweise sich ans Zäune lehnen war Studio, aber ich fand trotzdem, man hat sich sehr viel Mühe gegeben mit der Farm. Ja, klar, aber deswegen fragte ich dich jetzt auch direkt.
Ja. Und da lebt eben Jeanne Dubois, die in Versailles verschiedene Schauspielerin, russische Schauspielerin, mit ihrem Tochter, ihrem Sohn und natürlich dem Hund. Ja. Und dann wird der Bleeker jetzt ganz unerwartet gesund gepflegt.
Und wer fehlt natürlich auch mal wieder auf dieser Farm, wie auch in fast jedem Western, wo das vorkommt? Was fehlt?
Ja, der Gatte. Ne? Der Gatte, der ist
unterwegs.
Diesmal, ja, aber er ist wohl abgehauen. Ja, ja, ne? Ja. Weil das erzählt sie dann später, aber ich habe das ja chronologisch gemacht. Das erzählt sie an der Stelle, in der ich jetzt bin, so vielleicht bei Minute 10 oder so. Erzählt sie das ja alles noch nicht. Also ich sehe Jeanne Dubois, weiß auch noch nichts über sie, sehe Tochter, kleine Tochter, kleinen Sohn, kleinen Hund und sehe den Bleeker, den Hauptdarsteller, gesund gepflegt im fleckenlosen Bettwäsche und glaub einen Verband am Kopf, sehe ich, wie er einigermaßen erholt zu Bewusstsein kommt.
Mhm. Und auch immer beeindruckend, ne, wie die Frauen das immer schaffen, da immer diese weißen Tischdecken und diese weißen Bettlaken hinzukriegen, in dieser Einöde und alleine da, also denke ich immer,
ja, genau,
in
diesen Dreckslöchern.
Ja, richtig, ja. Genau. Dann erkennt er inzwischen auch, dass es sich da nicht um seine Frau handelt. Und der nächste Satz, der hier in meinem Protokoll steht, ist ein Zitat. Dann sagt sie zu ihm in einem wunderbaren französischen Akzent: Bleiben Sie, Mr. Bleeker, arbeiten Sie für mich. Und auch das kennen wir aus dem legendären John Wayne-Western
Hondo
oder ganz ähnlich auch aus Mein großer Freund Shane.
Ja, das ist auch so, stimmt. Ja,
wissen wir Bescheid.
Aber da ist die Ausnahme mal, muss man ganz kurz sagen, da ist die Ausnahme mal, dass der Vater aber nicht weg ist.
Nee, der ist dabei. Ne? Genau.
Ja. Da unterstützt Shane ja wirklich die Familie, also die komplette Familie. Da fehlt mal der Mann nicht.
Ja, stimmt, ne? Aber und die beiden Filme hättest du auch sofort gedacht oder hast du wahrscheinlich? Tust du ja vorm Einschlafen und beim Wachwerden direkt. Also Herr im ehrlichsten französischen Akzent und auch die Kinder parlieren französisch. Ach, es ist sehr niedlich, charmant, très. Und jetzt kommen wir dann langsam zur Handlung. Ich erfahre dann. Steckbrieflich wird Blieker gesucht. Das wundert mich natürlich, weil der hat so ein offenes, freundliches Dutzendgesicht. Kann doch nicht sein, denke ich mir. Dann ist der aber doch zu unrechtssicher eingesessen. Es ist auch eine Belohnung auf ihn ausgesetzt. Das erfahre ich dann auch ein bisschen später. Aber Jeanne will sie nicht, die Belohnung. Ich blätter um. Sie will Blieker als Angestellten. Später dann als Gefährten, als Ehemann und als Behüter der Familie. Jetzt erst kam die erwähnten Filme Hondo, mein großer Freund, kam dem jetzt an dieser Stelle in den Sinn, aber da haben wir schon darüber gesprochen, warum das so ist. Und dann reitet eine Gruppe Sheriffs heran, also wahrscheinlich der Sheriff mit seinen Co-Sheriffs. Und die durchsuchen das Farmhaus, weil sie sind natürlich auf der Suche nach Blieker, von dessen Flucht sie erfahren haben. Und dann suchen sie den per Briefwahl Gesuchten, finden den aber
nicht. Per Briefwahl, sehr schön.
Per
Steckbrief, wir reden vom Steckbrief.
Ja, finden den aber nicht, denn Jeanne hat ihn versteckt, auch klassisch, wo? Unterm Fußboden.
Natürlich unterm Küchentisch. Ne?
Nein, nicht unterm Küchentisch, auch nicht unterm Bett. Klassisch die Bodenluke.
Ja, ja,
die Bodenluke.
Darauf wird dann oft noch der Küchentisch gestellt. Ja, damit
Teppich. Genau. In diesem Falle war es ein Teppich. Da können die nicht drauf kommen.
Ja.
Und wir wissen jetzt aber auch, Jeanne, sie hat es auch vorher wohl schon geäußert, ist nicht scharf aufs Geld. Wir wissen ja, sie hat mit Blieke andere Pläne, als über einen Verrat hier reich zu werden. Und dann erzählt Jeanne ihre Geschichte. Also sie stamme aus Frankreich und sie, jetzt wörtliches Zitat, sie ist nach Kansas gekommen, weil dort freie Menschen leben. Mhm. Ihr Mann, weshalb so, das wurde irgendwie auch nicht so begründet, der hat sie aber dann leider im Stich gelassen. Man weiß nicht, weshalb. Nächste Szene, es wird gewerkelt, Holz gespalten, Holz gestapelt. Und, das ist jetzt ungewöhnlich, die Kinder erhalten von Cam Blieker Englischunterricht. Und er ist aber auch nicht nur als Spracherzieher tätig, sondern auch als Sänger.
Mhm. Er singt, stimmt, er spielt Gitarre, ne?
Ja, er singt zur Gitarre den Hippie Happy Song. Und das haben wir ja, das du, ich habe ja jetzt, das hab das ja vorbereitet. Also du bist eh immer vorbereitet, dann weißt du sicher auch, aber die Freunde billiger Filme, die wissen das ja nicht.
Ahnen es nur.
Also er war auch als Sänger, hat er auch Schallplatten eröffnet.
Ja, das stimmt. Ich hatte mir jetzt keine Single von ihm notiert, aber ich wusste sofort, als er zur Gitarre griff, das haben die absichtlich da reingeschrieben. Ja, weil der gute Fess Parker, so heißt der Schauspieler ja, auch in Bade war nebenbei. Also er sang auch ein paar Liedchen. Ich glaube, bei David Crockett hat er das nicht gemacht, aber es ist auf jeden Fall so, dass er in diesem Film zur Gitarre greift aus Gründen.
Ja, ne? Also vielleicht war der Hippie-Happy-Song auch gerade auf dem Markt und so. Und er hat das dann da beworben. Ist ja auch egal, jedenfalls lieben wir das eigentlich nicht, aber in diesem Fall ist alles, passt das zur Gemütlichkeit. Also ich habe dann hier meinen Eindruck notiert, es ist alles sehr gemütlich und freundlich und die Menschen sind voll der Gutartigkeit und gutartig, die Gutartigkeit der Menschen und das Kaminfeuer flackern um die Wette.
Ja. Also es wird wirklich sehr auf so amerikanisches Idyll auch gemacht, ne? Also man weiß, es kommt auf jeden Fall noch was, da reden wir ja auch noch gleich drüber, aber es ist echt relativ viel Raum dieses Films, wird dann doch eingenommen, minutenweise auch, gerade weil in einem B-Film ja auch beachtlich. Das wollte ich eigentlich noch nicht verraten, aber das hast du jetzt schon gedroppt, also darüber wollten wir eigentlich am Ende diskutieren, ist es ein B-Film oder nicht? Gut, aber machen wir trotzdem am Ende, würde ich sagen, aber jetzt haben wir es schon mal ein bisschen verraten, was wir denken. Man lässt sich doch trotzdem sehr viel Zeit damit, auf jeden Fall diese Familie so wie du es gerade auch schön geschildert hast, darzustellen und auch eben zu zeigen, wie er heilt, aber auch die Familie heilt, ne? Weil sie ja doch jetzt dadurch verlassen sein, durch den Mann ja auch ein bisschen Martyrium hinter sich haben und diese Farm da alleine zu bewirtschaften, ist jetzt auch nicht ohne.
Ja, und ich sehe das sehr gerne, weil ich habe ja eine Familie
und ist mir auch das Wichtigste. Und ich liebe solche Sachen. Ne? Mhm. Und vor allen Dingen, man muss sich aber, ich glaube, da habe ich gleich nochmal was aufgeschrieben, das verrate ich jetzt noch nicht. Ich habe mir auch ein paar Gedanken jenseits des bloßen Notierens von Eindrücken, habe ich mir auch ein paar Gedanken gemacht. Ja. Zum Filmwesen allgemein und so. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, weil das ist schon 14 Tage her, aber ich habe ja alles aufgeschrieben. Wir kommen später zu meinen
Gedanken. Ja, oder sag jetzt ruhig.
Ja, kann ich noch gar nicht.
Ach so, passt noch nicht. Okay.
Ich bringe erstmal die Eindrücke zu Ende. Ja. Also Bleeker bringt dann die Kinder persönlich ins Bett. Und dabei fällt mir auf, dass ihm die aparte Jeanne einen Seitenblick, der mehr als freundlich ist, schenkt. Und da weiß ich Bescheid, jetzt wird es noch gemütlicher. Und der Held bemerkt das natürlich nicht, aber wir, die Zuschauer. Mhm. Jetzt, ich habe ja gesagt, ich habe auch ein bisschen Subtext. Also das sind alles Szenen, in denen mich wohlige Schauer überfielen. Also es ist jetzt, was ich geschildert habe, ist alles, also sie liebt. Auch das ist alles so, wie es sein muss. Der ganze Film bisher verläuft eigentlich nach dem Schema Schema eines Westerns, der auch sich die Zeit nimmt, ein bisschen auszuholen. Und das ist im Western genau wie im Popsong. Es geht darum, immer dasselbe zu machen, nur immer besser.
Ja,
habe ich mir notiert. Mhm. Und das wollen wir so. Und ich glaube, da kann ich auch für meinen Sohn sprechen. Der liebt auch keine Variationen. Also
kommt immer drauf an.
Ja, kommt drauf an, aber manchmal schon.
In dem Genre jetzt ist es schwieriger, aber ich würde jetzt zum Beispiel sagen, das ist schon, konstant. Ja, der Film ist jetzt, wir machen die Bewertung später, aber der Film ist jetzt, in der Form fand ich es jetzt mal interessant, weil sie auch Französin ist und ein bisschen eine andere Einwanderungsgeschichte dahinter steht, aber sonst ist es natürlich sehr schablonenhaft, ne? Also es ist natürlich jetzt nichts, das Rad wurde nicht neu erfunden, aber für so einen Film, wie man, du weißt, es ist halt ein Feel-Good-Movie, ne?
Ja, aber Strophe 1, Strophe 2, Bridge-Chorus, ne? Genau. Also ich kenne jetzt keinen Hit aus der Zwölftonmusik, der es in die Charts geschafft hätte, ne?
Okay, dann machen wir. Wenn ihr da aber einen kennt, dann schreibt uns das gerne mal, ja, weil das würden wir auch wissen, ja.
Also, wir wissen jetzt, absolut dem Klischee entsprechend, wissen wir jetzt, Jeanne liebt Cam. Mhm. Der Seitenblick hat alles verraten und ich bin voll drin im Geschehen, habe ich hier notiert, ne? Julius steht da wörtlich drin. Alles so sympathisch, vorhersehbar und doch so fesselnd. Zumal man ahnt, die Idylle ist nicht von Dauer. Wenn ich die Figuren, die später in Gefahr sein werden, nicht mag. Und wenn die nicht ausreichend vorgestellt worden sind, dann hat das alles überhaupt keinen emotionalen Wert. Mhm. Ne? Also, Idylle ist nicht von Dauer. Und da habe ich hier notiert, spontan, ich liebe die kleine Familie und bewundere den freundlichen 1,96 Meter großen Helden bereits nach 20 Minuten. Mhm. Der unausweichliche Schlag des Schicksals wird nicht nur die Familie weit draußen in ihrem einsamen Tiny House in der großen amerikanischen Steppe treffen, sondern auch mich mitten ins Herz in meinem Wohnzimmer im Fernsehsessel.
Sehr schön. Das Krasse ist, dass man daraus jetzt schon ganz fast, wenn ihr Hörerinnen da draußen, werdet es schon gemerkt haben, fast ableiten kann, wie die Bewertung dieses Films sein wird. Wahrscheinlich besser als bei Ringo in der letzten Folge, aber ich lasse trotzdem mal den Spannungsbogen so offen und sehe aber, dass du dir sogar noch einen zweiten Teil notiert hast. Also deine Vorbereitung mustergültig.
Ja, wirklich, aber da das ließ ich ein bisschen nach. Also jetzt musste ich ja die Geschichte erzählen. Ne? Also an dieser Stelle, das habe ich dann
auch schon sehr viel von der Geschichte erzählt. Ja. Wir wollen auch nicht alles verraten, weil ihr sollt den Film ja auch noch gucken und wir werden auf jeden Fall nicht das Ende verraten. Nein. Und es gibt da auch so einen Twist in dieser Handlung, den würde ich auch ganz gerne jetzt aussparen, weil da passiert nämlich noch was mit Bleeker, was den Film eigentlich spannend macht. Und wenn wir euch das jetzt schon sagen, dann werdet ihr euch sagen, ja okay, danke dafür, den Film brauche ich nicht mehr zu gucken. Also du weißt, was ich meine. Natürlich. Er hält ja einen Auftrag, aber welcher Auftrag das ist, das werden wir nicht verraten.
Okay, ich versuche mich zurückzuhalten. Also es ist auf jeden Fall, das kann ich aber schon mal sagen, es ist ein psychologischer Western. Ja. Ne? Also,
und es ist auch ein Psychokrieg ein bisschen, weil was ihr euch natürlich jetzt denken könnt, wer tritt natürlich jetzt auf die Bühne, ist natürlich Jeff Chandler. Ja. Der tritt jetzt auch auf die Bühne.
Ja, also ganz kurz die Handlung, weil sonst kann man das nicht verstehen, was wir gleich noch erzählen werden. Der Gouverneur von Kansas und Cam Bleeker, die treffen halt aufeinander und er macht ihm ein unwiderstehliches Angebot. Er kriegt,
das sparen wir
uns aus. Er muss sich halt im Rahmen dieses Angebotes mit Luca Darsi, dem Führer.
Nennen wir ihn Luke. Er ist ja kein Luke. Italiener.
Gut, der hieß aber Luca.
Ich hab mir Luke, okay. Luke Darsi notiert.
Luke wäre mir auch, ja, ich hab...
Okay. Der italienische Einwanderer Luke sein können, ist aber nicht.
Luke Darsi. Nennen wir den Luke. Also Luke Darsi, den er im Zusammenhang mit diesem unwiderstehlichen Angebot, auf den er dann trifft, das ist der Anführer dieser Guerilla-Truppe.
Verkörpert von Chef Chandler.
Dieser Chef Chandler, genau. Ich muss aber, vielleicht sollte ich verraten, was der Luke Darsi denn da eigentlich macht in Kansas.
Ja, natürlich, das verrätst du.
Ja. Will also mit seinen Jayhawkers, will er Kansas unter seine Kontrolle bringen. Und wenn Cam Bleeker in der Lage ist, da irgendetwas, sag ich mal ganz allgemein, Wirksames dagegen, gegen diese Absicht zu unternehmen, dann winkt ihm Amnestie.
Ja, richtig, genau.
Gut. Okay. Außerdem ist jetzt Darsi auch noch, steht er noch im Verdacht, also Jeff Chandler alias Darsi steht im Verdacht, Bleekers Frau ermordet zu haben. Das motiviert ihn natürlich zusätzlich, da wird dann noch eine persönliche Geschichte draus, was wir ja auch wollen. Ja,
persönliche Rachegeschichten sind ja in Western immer, egal ob A oder B, aber eine persönliche Rachegeschichte ist da immer mit drin eigentlich.
Ja, und dann... dann habe ich ja schon angedeutet, das ist eben auch ein Psycho-Western. Das ist jetzt nicht unbedingt, also es gibt nicht so viele davon, aber einige dann doch. Das sind ja nicht gerade meine Lieblingsfilme. Aber in dem Fall ist das sehr plakativ alles dargestellt. Das versteht also wirklich auch der Dümmste, worum es da geht. Macht aber nichts, da kriegt man die Psychologie sag mal, womit haut man?
Der Brechstange.
Ja, oder mit der Brechstange, oder man kriegt das richtig um die Ohren gehauen. Sehr ausführlich und wie gesagt, sehr schlicht dargestellt. Also der Darsi ist ein widersprüchlicher, zwiespältiger und manipulativer Typ, der auch eine Menge Charisma haben soll. Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, aber in diesem Charisma droht auch der Bleeker zwischendurch zu unterliegen. Also das ist die politische Seite des Films. Er, Darsi, verkörpert eben einen Diktator,
genau.
Der mit sich selber auch nicht im Reinen ist und so weiter.
Ein großes Vorbild von ihm ist Napoleon, das finde ich auch ganz lustig.
Ja, hat er in seiner Behausung.
In seiner Höhle, er wohnt in so einer Höhle, müsst ihr euch vorstellen. Und da drin stehen dann auch Büsten von Napoleon und das finde ich auch noch ganz lustig. Ja.
Das ist ein Schuft mit bildungsbürgerlichem Hintergrund. Ich habe natürlich auch einen Minuspunkt am Film, äußere ich vielleicht jetzt auch schon, damit ich das dann auch nicht vergesse.
Ja, also gleich zum Fazit auch, ja.
Ja, ne, der Darsi, der verliert sich dann wirklich zwischendurch in philosophischen Monologen, die sind so tiefgründig, wie eine Badeente tauchen kann. Ne?
Also das wie eine Waldpfütze. Ja, ja.
Ja. So. Ne? Zum Beispiel, ein längeres philosophisches Referat, das endet dann mit einem Satz, mit dem ich dann sehr viel mehr anfangen konnte als mit dem Inhalt seiner Philosophie, die mich ein bisschen an
So, kurz überlegt, wie dieser gute Philosoph, der nochmal hieß, gut übrigens nur in Anführungsstrichen, mein Vater ist aber wieder eingefallen.
Er hat zumindest interessante Philosoph. Sagen wir mal, Friedrich Nietzsche meinte ich natürlich. Okay, also wenn man das dann durchgehalten hat, dann beendet er diese Monologe, einen Monolog jedenfalls, mit dem bemerkenswerten Satz: Das friedliche, zivilisierte Geschwafel macht mich immer ganz durstig.
Naja, das ist jetzt auch ein wirklich gutes Zitat. Ja. Es gibt ja immer mindestens einen guten Spruch in jedem Western und ich würde sagen, das ist der aus diesem Film. Da hat der Film mich auch wieder bekommen auf jeden Fall bei diesem Zitat. Das fand ich auch sehr gut, wie sowieso ja auch sehr viel getrunken wird. Wie das Ganze ausgeht, lassen wir jetzt offen, das erzählen wir jetzt nicht. Also wie werden Bleeker und Darsi sich auseinandersetzen? Was guckt es euch einfach an? Also es lohnt sich wirklich. Es ist auch ein kleines Kammerspiel zwischen den beiden, gerade in diesen Höhlenszenen, die wir gerade besprachen. Also der wohnt ja in dieser Höhle. Und ist auch wirklich interessant, wie sich da gegenseitig und auch gegeneinander ausspielen. Das haben sie schon ganz gut gemacht. Mhm. Und damit würde ich sagen, bevor wir mit dem nächsten Film weitermachen, machen wir einfach das Fazit. Du darfst anfangen.
Ja, mache ich ja schon die ganze Zeit, aber kann ich mich gleich umso mehr zurückhalten und mich schonen und erholen. also Ich fand den Film ziemlich großartig. Also ich fange mal an, ohne dass das jetzt nach Bedeutung geordnet wäre. Mhm. Also der Gemütlichkeitsfaktor ist wahrscheinlich in der Beurteilung eines Films jetzt nicht so das hervorstechende Kriterium. Also Gemütlichkeitsfaktor ist enorm hoch. Dazu trägt auch die Synchronisation bei, sonore, vertraute Stimmen aus weit entfernten Kindheitstagen. In einer Zeit, in der man nicht Kansas sagen konnte oder wollte, sondern das Kansas aussprach. Mhm. Also Anglizismen waren überhaupt noch nicht geläufig und Englischkenntnisse eigentlich auch nicht. Also das war alles sehr gemütlich. Ja. Ne? Sehr, hat mir sehr gut gefallen. Aber
dachte ich auch direkt, als ich den Film gesehen habe. Da habe ich mir sofort gedacht, also ich habe mir auf Englisch, angeguckt, deswegen kann ich es nicht genau sagen, aber ich habe mir sogar auch nochmal auf Deutsch geguckt. Davor erinnerte ich mich und ich wusste sofort, das gefällt dir. Die Synchronisation, ja, das ist ja immer dein Ding.
Ja, ja, also diese Stimme. Ne? Also die Darsteller jedenfalls haben mir auch durchweg gut gefallen. Also das könnte man jetzt noch ein bisschen staffeln, will ich aber nicht. Das Thema war ungewöhnlich. Mhm. Die Kategorie Psycho-Western auch eher selten und diese politische Ebene, wenn auch ein bisschen plakativ rübergebracht, war auch nicht uninteressant. Und dann würde ich sagen, und dann dieses viele Gerede da, das war mir manchmal etwas zu überdeutlich, mhm, und auch die Botschaft wurde mir oft zu überdeutlich dargestellt und es wurde auch ein bisschen viel geredet, dass insgesamt war es dann etwas langatmig. Aber, wie gesagt, ich habe ja auch schon dargelegt, was für den Film spricht. Was gegen den Film spricht, ist relativ wenig. Ich gebe dem 4 von 5 Punkten. Mhm. Ihr könnt ihn sehen in hervorragender HD-Qualität bei YouTube.
Genau, da werdet ihr den Film einfach auch ganz leicht finden. Einfach eingeben, der Herrscher von Kansas oder die Jayhawkers. Kommt drauf an, ob ihr es auf Englisch oder auf Deutsch gucken wollt, aber es ist beides verfügbar. Und ich glaube, ich kann im Anschluss direkt auch mein Fazit zu dem Film sagen. Mir hat er auch ganz gut gefallen. Ich fand auch, die Darstellung von Jeff Chandler gut. Fand ich jetzt noch besser als von Fess Parker, der den Cam Bleeker gespielt hat. Das war auf jeden Fall, merktest du, dass der auch schon mal in A-Filmen mehr mitgespielt hat. Der kann auf jeden Fall spielen. Ich hatte mir als Fazit einfach aufgeschrieben, ich fand die Mischung auch irgendwie gut. Es gab ja so ein bisschen historischen Kontext, hat man zumindest da versucht einzubauen, indem man so gezeigt hatte, wie war das denn in Kansas, als es da quasi noch nicht so eine feste Regierung gab. Das fand ich gut. Und dass es eben auch so ein bisschen persönliches Drama mit war. Ne? Also weil dieser Jeff Chandler ist ja auch eine zerrissene Persönlichkeit. Der ist auch nicht nur böse, der ist aber auch, hat auch irgendwie gute Ansätze. Der ist jetzt auch kein Menschenhasser oder irgendwas, aber ja, er ist eben... Ja, aber am Schluss tut er etwas. Ja, verraten, nee, das ist heftig, aber zwischendurch denkt man schon, er ist nicht der schlechteste Typ so. Und Jeff Chandler spielt das halt sehr gut, also er zeigt das sehr, sehr gut. Und das gefiel mir auch, alles insgesamt. Also es war eben so eine schöne Mischung aus bisschen historischem Kontext, aber auch persönlichem Drama so ein bisschen. Wie du es auch mit dem, du hast ein bisschen mit Psycho, Psycho-Western bezeichnet. Wir wollten ihn auch noch zuordnen. Genau, das machen wir auch. Ich wollte nur ganz kurz sagen, wie ich den noch bewerte. Und deswegen würde ich ihm 3,5 von 5 Sternen geben, aufgrund dieser beiden Sachen. Hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Und jetzt noch zu der Abschlussfrage. Haben wir uns denn vergaloppiert? Du hast 4 von 5 gesagt. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall eine gute Bewertung. Sehr viel besser als Ringo. Hört euch aber die Folge trotzdem gerne an. Also ich finde unsere Debatte über Italo-Western auch sehr, sehr gut. Also wenn euch das auch interessiert, könnt ihr auch die letzte Folge nochmal hören, falls ihr das nicht sowieso schon getan habt. Das war sehr, sehr gut. Ja, ich finde das sehr, sehr gut. Ja. Genau, du hast 4 von 5 gesagt. Und jetzt aber die Abschlussfrage. Haben wir uns vergaloppiert? War das eigentlich ein A-Western? Haben wir uns vertan?
Ja, also von der Ausstattung her und von der Dauer des Films eigentlich nicht. Vom Hauptdarsteller, weil ich habe ja erklärt, warum, das ist eigentlich ein typischer B-Western-Darsteller, dann doch, aber er hat auch so einige Szenen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Zum Beispiel, es gibt ja auch Überfälle und Action-Szenen. Ja. Und es wird auch viel geritten und so. Und dann einmal wird von rechts geritten und einmal wird von links geritten. Ja. Und einmal wird dieselbe Einstellung mehrfach verwendet. Da werden die Städte überfallen und so weiter. Die Präriestädte. Und dann sieht man, es handelt sich eigentlich um immer denselben Überfall, nur aus unterschiedlichen Perspektiven gefilmt.
Klassisches B-Movie-Motiv.
Ja, das sind eben doch Verfahrensweisen, die typisch für B-Movies sind. Also so in der Mitte vielleicht.
Ja, ich würde auch sagen, der Film ist so an der Schwelle. Also ich finde schon, ich würde ihn nur als B-Movie weiterhin drin lassen, aber mit so einem Sternchen dran. Also der hat auch eben A-Movie-Sequenzen und der hat vor allem auch, was das Darstellerische angeht, doch ein bisschen mehr drauf als so mancher B-Western.
An nimmt sich auch mehr Zeit für die Entwicklung der Persönlichkeit. Ja,
der Persönlichkeit. Genau, die schauspielerische Leistung ist auch von allen ein bisschen über B-Movie, würde ich sagen. Also, die haben alle nicht nur einen Gesichtsausdruck, die schaffen auch zwei und ne, die sind ein bisschen anders drauf. Deswegen würde ich sagen, das ist ein B-Movie, aber ein B-Movie plus. Ne? Also schon einer auf der Schwelle zum A-Movie. Wenn ihr da draußen anderer Meinung seid, schreibt uns natürlich gerne, wenn ihr sagt, das ist ein A-Western, was erzählt ihr da? Wir freuen uns immer, ihr könnt uns bei Instagram schreiben, da findet ihr uns auch, B-Western-Sheriffs, einfach eine Nachricht uns schicken und dann werden wir das Ganze nämlich mal besprechen in der nächsten Folge. Aber wir haben ja heute zwei Filme vorbereitet. Wir haben ja nicht nur einen Film vorbereitet. Der andere wird kürzer, allein schon wegen der Laufzeit, weil nämlich Alarm in Fort Bowie, 60 Minuten mit Abspann, habe ich gesehen, 57 irgendwas. Ja. Den werden wir als nächstes besprechen. Ich hoffe, ihr könnt noch ein bisschen, denn wir haben noch ein bisschen Bock. Den habe ich rausgesucht, Alarm in Fort Bowie. Und da kann ich euch eins vorweg schon sagen, ein echter B-Movie-Film, allein von der Länge her. Also ein A-Film würde niemals nur knapp 60 Minuten dauern.
Eine einzige Innenaufnahme. Ne?
Und das liebe ich aber an diesem Film, das ohne jetzt vorzugreifen, fand ich aber sehr geil. Und von um was geht es überhaupt und was ist das für ein Film? Also, Alarm in Fort Bowie heißt auf Englisch Tomahawk Trail. Darunter findet ihr den auch eher bei YouTube. Ihr findet ihn sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch, aber gebt mal Tomahawk Trail ein. Da findet ihr den nämlich auch. Und vielleicht steigen wir mit einem kleinen Zitat ein, das du dir aufgeschrieben hast zu dem Film, bevor ich was zu den Hauptdarstellern sage. Und ja, so ein bisschen was zur Handlung einfach würde ich noch was berichten. Was hast du dir aufgeschrieben? Weil du hast hier ein sehr schönes Zitat aus dem Film stehen und ich finde, das passt sehr gut.
Ja, ich finde, ich hatte gerade mit Abstand meine seriöseste Performance hier in diesem Podcast. Ich nehme mich jetzt also ein bisschen zurück, bin auch jetzt geistig völlig ausgelaugt. Aber die beiden Zitate kann ich noch vorlesen. Also, der Sergeant, der Hauptfigur des Films, kriegt folgenden Satz um die Ohren. Also, er hört also, wie einer seiner Anvertrauten sagt, Militärwesen, ich weiß nicht, wie die Ränge
da sind. Ich erzähl das gleich, worum es da geht.
Ja, ein Untergeordneter sagt dann zu ihm, ich fange jetzt an, wir sind schon halb tot, Sergeant. Und dann sagt der Sergeant, bald werdet ihr völlig tot sein.
Auch mir da ein völlig sinnloser Dialog, aber ich finde, das passt gut zu diesem Film, weil
Steigerung von
tot. Völlig tot. Aber genau das liebe ich an solchen Filmen. So diese wirklich gestanzten Sachen aus irgendeinem was zusammengeschrieben. Aber sehr, sehr gut. Und ich glaube, dadurch, dass du es dir aufgeschrieben hast, hat dir das auch gefallen. Ja, ich bin mal auf deine Endbewertung dieses Films auch gespannt. Jetzt hole ich euch aber mal komplett ab. Also um was geht es? Es ist, wie mein Vater gerade schon eingangs richtig bemerkt, es ist ein Kavallerie-Western. Es geht um die Auseinandersetzung zwischen der Kavallerie und den Indianern. Der Film wurde realisiert, wie man ja auch manchmal so schön sagt, von Leslie Silender. Das war ein US-amerikanischer Film- und Fernsehregisseur. Ach, das hättet ihr euch denken können. Der hat über 40 Jahre lang wirklich Karriere gemacht, hauptsächlich Western gedreht, hauptsächlich auch B-Western. Ich habe mir ein paar davon angeguckt, die sagten mir alle gar nichts und ich bin davon ausgegangen, dass sie dir auch nichts sagen werden. Ihr könnt den guten Mann aber auch gerne mal selber in die Suchmaschine eures Vertrauens einkippen. Aber alles, was ich las, sagte mir nichts, wie gesagt, von diesen Filmen. Aber, und darum ging es mir, warum wollte ich diesen Film eigentlich gerne mit heute aufnehmen? Nicht nur, weil ihr den bei YouTube gucken könnt, nein, sondern auch, weil er einer meiner absoluten Lieblings-B-Western-Darsteller beinhaltet, nämlich den großartigen Chuck Connors. Allein dieser Name, lasst euch den mal auf der Zunge zergehen, Chuck Connors. Großartiger Künstlername, habe ich erst gedacht.
Eigentlich ein Geräusch, ne? Chuck, ja, Chuck. Ja.
War es aber auch gar nicht so, nur der hieß mit Nachnamen tatsächlich Connors, der gute Mann. Und ich habe mir aber auch mal die Vornamen aufgeschrieben, weil die fand ich sehr gut. Kevin Joseph Aloysius Connors, geboren 1921 in Brooklyn, New York. Genau, daraus hat er irgendwie Chuck gemacht. In New York geboren, 1921 und 1992 in Los Angeles, Kalifornien gestorben. Wie hat es ihn nach Kalifornien verschlagen, wo er der New Yorker war? Also es war so, er hat sich sehr lange als Sportler tatsächlich probiert. Also weil er sehr groß war, er war auch über 1,90, hat er Basketball gespielt und auch Baseball. Und Baseball sogar auch auf der professionellen Ebene. Aber er hat es eben nie so in die sportlerische A-Reihe geschafft, sage ich mal. Das hat er schauspielerisch auch nicht geschafft, witzigerweise, aber er hatte eben damals schon eine große Familie und hat sich überlegt, naja, toll, wie kriege ich denn ein bisschen Essen auf den Tisch, ne, wie man es immer so schön hinkriegen muss in Amerika, da gibt es ja wenig, wie ihr wisst, soziale Absicherung. Also hat er sich überlegt, aufgrund meiner Größe und weil er auch schon auf dem Sportfeld tatsächlich angesprochen wurde, ob er nicht Schauspieler werden will. So, kurzerhand Sack und Pack genommen, die Familie eingepackt und ist nach Los Angeles, wo er dann eben auch viele Jahrzehnte später verstarb, gezogen. Und ist dort vor allem berühmt geworden durch eine Western-Serie. Und diese Western-Serie heißt auf Deutsch Westlich von Santa Fe. Auch wieder richtig geil, die englische Originaltitel ist The Rifleman, was es auch viel mehr trifft, nämlich, die lief von 1958 bis 1963, also ganze 5 Jahre war der Hauptdarsteller dieser Serie und du weißt ein bisschen mehr darüber noch, ne? Nee, also, dass es die auf jeden Fall als DVD-Veröffentlichung auch in Deutschland gibt und die sogar auch in Deutschland lief, meine ich, ne?
Ja, das lief im Vorabendprogramm, ich glaube im ZDF, ich habe das auch gesehen, aber ich dachte, das sind wirklich ganz dunkle Kindheitserinnerungen. Ich glaube, Anfang der 70er oder so lief.
Ja, oder sehr viel später,
ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich kann mich erinnern, dass dieser Chuck Connors wirklich eine mich damals sehr beeindruckende Erscheinung war. Ne? Mhm. Und es wurde auch viel geballert. Du kannst noch was über die Rifle erzählen. Ich bin ja, wie gesagt, erschöpft. Die hatte so eine Besonderheit. Man konnte mit der nämlich, ich bin jetzt wirklich kein Waffenexperte, aber man konnte mit der so durchrepetieren.
Ja, genau. Es war eines dieser damals neuen Gewehre, also diese Repetiergewehre, wie man sie nannte, Winchester-Repetiergewehre. Genau, so einen längeren Bügel. Und das deswegen war er der Rifleman und erfüllt in dieser Serie immer wieder Aufträge. Also jede Folge ist abgeschlossen mit einer Handlung. Aber lohnt sich wohl zu gucken. Also ziemlich viele Western-Fans da draußen, vielleicht seid ihr auch Fans von der Serie, sagt uns das gerne mal. Loben die immer noch in höchsten Tönen, vor allem natürlich in den USA. Aber ich habe selbst in Deutschland gelesen, dass es hier auch Fans dieser Serie wohl gibt.
25 Minuten oder so eine Folge. Genau, ne?
Also schwarz-weiß noch, 50er Jahre wie gesagt, und damit ist er sehr berühmt geworden und hat damit auch geschafft, in Auskommen für seine Familie zu sorgen.
Er hat aber noch erlebt mit seinem kleinen Sohn, oder nicht?
Ja, genau, in der Serie hat er einen kleinen Sohn an seiner Seite, der ihn immer begleitet. Genau. Und das ist kurz zu Chuck Connors. Er ist auch im Prinzip der einzig erwähnenswerte Darsteller in diesem Film. Ansonsten, ich wollte es auch einfach nur mal erwähnen. Genau, Chuck Connors hat später auch noch das hatten wir auch schon mal in diesem Podcast erwähnt, in Flipper beispielsweise den Vater gespielt. Ja. Und später dann, wie das ja auch einige B-Schauspieler in den USA dann betraf, hat er auch in Italo-Western mitgespielt. Also er ist auch nach Italien gegangen, hat da auch noch eine ganz gute Karriere gemacht und ich las auch ganz gut Geld verdient. Also das scheint sich für ihn finanziell dann auch nochmal gelohnt zu haben, nach Italien beziehungsweise nach Rom zu gehen, um dort ein paar Filme zu machen. Ja. Worum geht es in diesem Film? In dem Film ist es so, dass es einen von Chuck Connors gespielten Wade McCoy gibt. Der ist Sergeant der Kavallerie und sieht sich mit der Kompetenz seines Vorgesetzten so ein bisschen konfrontiert. Der Vorgesetzte, ich kann den Namen hier erwähnen, ist aber im Prinzip auch egal, Davenport heißt der, auch so ein klassischer Nachname, finde ich, der oft dann von so Vorgesetzten verwendet wird, dachte ich, weil die heißen oft Davenport. Genau. Ihr müsst euch vorstellen, die sind so in irgendeinem Wüstenstaat der USA unterwegs, quasi im Outback und sind da auf einer sehr gefährlichen Route unterwegs und Wade McCoy, also Chuck Connors, versucht das immer seinem Vorgesetzten klarzumachen, dass es sehr gefährlich ist. Warum ist es gefährlich? Weil natürlich die dort herrschenden Indianer natürlich ihnen das Leben schwer machen werden und sie dort attackieren werden.
Und woher kommt natürlich ganz frisch der kommandierende Offizier?
Ja, der kommt natürlich gerade von der Schule da. Das ist immer so, die kommen immer gerade aus West Point, Militärakademien haben natürlich vor den örtlichen Gegebenheiten mal wieder keine Ahnung. Auch das ein klassisches Western-Motiv, also wo wir gerade über ein paar Neuerungen gesprochen haben, das kann man hier schon sagen, die gibt es gar nicht, aber man hat in 60 Minuten ja auch nicht viel Zeit. Ne? So, was passiert? Also McCoy schafft es dann eben dann seinen Kommandanten davon zu überzeugen, dass es doch sehr gefährlich ist, dort im freien Gelände unterwegs zu sein und dass sie ja eben, wenn sie ihr Leben retten wollen, doch nach einem vorsuchen sollten, das es in der Nähe gibt. So, was passiert dann? Der Kavallerieleutnant Davenport wird eben verletzt bei einem Angriff und ist dabei irgendwie ein bisschen unzurechnungsfähig. Ne? Der hatte irgendwie plötzlich
war nicht so klar, weil der ja auch nicht schauspielern konnte.
Man weiß jetzt nicht, ob es an der schlechten schauspielerischen Leistung dieses Davenport lag oder ob oder es daran...
Man konnte es nicht erkennen.
Man kann es nicht genau sagen. Lassen wir es da. Sagen wir etwa unzurechnungsfähig. Es lag jetzt nicht an der schauspielerischen Leistung. Und Wade muss eben das Kommando über die Truppe übernehmen. Und wie gerade schon erwähnt, der Weg führt sie eben zu diesem Fort. Er führt sie dann durch so gefährliches Apachengebiet. Sind auch immer wieder so kleinen Attacken ausgesetzt.
Direkt los.
Genau, ne? Es ist ein typischer, ich würde auch sagen, typischer Jungs-Western. Also wenn du ein kleiner Junge bist und hast Bock auf sowas oder du willst mal ganz schnell einen Western gucken, dann ist es ein guter Film, weil lange gefackelt wird da nicht. Ne? Das hört sich jetzt vielleicht so an.
Sehr drastisch so, ne?
Ja, ist auch teilweise wirklich, also für 1957 sehr drastische Darstellungen, genau. Es stellt sich dann heraus, dass es eben dieses Fort in der Nähe gibt, Fort Bowie. Deswegen, ja, man konnte es euch, konntet euch das schon fast denken. Deswegen heißt der Film auch in Deutsch Alarm in Fort Bowie. Genau, und da scheint es eben Sicherheit sich zu bieten. Dann stellt sich allerdings mit diesem Fort etwas heraus, was die Soldaten bis dahin nicht wussten. Und das lasse ich offen. Weil der Film ist schon so kurz, wenn ich das jetzt verrate, was mit dem Fort ist, dann wisst ihr auch, wie der Film ausgeht wahrscheinlich. Und das lassen wir jetzt mal offen. Würde ich an der Stelle sagen, was meinst du?
Ja, auf jeden Fall.
Der Spannungsbogen ist hergestellt, ne? Also ich würde sagen, man hat verstanden, worum es geht. Die Kavallerieeinheit wird ja immer wieder angegriffen von den Apachen. Das ist schon recht spannend gemacht. Auch wie du sagtest, auch immer wieder, gibt schon zwischendurch drastischere Darstellungen. Ja, ich
erinnere mich zwischendurch, da gab es eine fiese Vergewaltigung. Ja, genau.
Das war schon sehr fies.
Also für die Zeit fand ich es schon krass. Der Film ist auch in Schwarz-Weiß gefilmt. Genau, das ist ein bisschen schade, weil auf YouTube muss man wirklich, wie du gerade schon sagtest, gibt es ihn sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Ich fand die auf Englisch die Version tatsächlich um Nuancen besser, was die Bildqualität angeht, aber nicht wirklich. Ihr könnt alles erkennen tatsächlich, darum geht es gar nicht so. Aber HD ist es jetzt nicht, also nicht wie der Kansas. Ja, und wenn ihr euch aber denkt, so, boah, ich will mir das mal angucken, was Julius da gerade erzählt hat, dann könnt ihr das auf jeden Fall machen. Ihr werdet alles erkennen können und die Handlung habt ihr auch schnell verstanden. Ich lasse nur das Ende als Cliffhanger quasi offen, wie das ausgeht, weil der Film ist schon so kurz. Der ist quasi so lang, müsst ihr euch vorstellen, wie heutzutage Folgen von einer Fernsehserie sind, also von einer guten Fernsehserie.
Der Film ist für so Typen, wie die im Raucherzimmer sitzen, so lange waren die Frau in der Küche kocht.
Ja.
Ne? Und bis die dann fertig ist, hat man den Film auch durch.
Genau. Deswegen können wir auch zum Fazit dieses Films kommen. Ich wollte es, wie gesagt, wegen Chuck Connors machen. Ich werde, glaube ich, auch, wir werden wahrscheinlich nochmal über Chuck Connors sprechen, weil er hat, wie gesagt, auch sehr viele, hoffentlich auch. Vielleicht kommen wir auch mal dazu, diese Serie zu gucken, weil wir wollen ja auch nicht nur B-Western immer besprechen, wir würden ja auch mal über Serien sprechen. Ich würde ja auch gerne, sehr gerne mal über Cheyenne sprechen, diese Serie, die wir ja auch nicht in Deutschland zur Verfügung, so richtig zur Verfügung gestellt bekommen. Aber das ist jetzt noch offen. Deswegen, also ich fand den Film ja schon unterhaltsam. Ich war teilweise, wie du es auch gerade schon ansprachst, über die doch für die Zeit drastischere Darstellung von Gewalt überrascht, tatsächlich.
Ja, aber nicht unbedingt positiv.
Nein, nicht positiv, aber es war so, dass ich dachte, oha, das gab's da, also weil ich hatte eigentlich mit so einem echt absoluten Kinderwestern gerechnet, aber das änderte sich so ein bisschen im Laufe der Geschichte. Ich gebe dem Film, ach, weil Chuck Connors mitspielt und weil ich den einfach mag, ich gebe dem 2,5 Sterne von 5.
Ja, also ich gebe dann mal 2. Okay. Aber ich kann auch nicht genau sagen, ob es jetzt wirklich an der teilweise wirklich miesen Bildqualität lag, dass ich dann vielleicht auch 2,5, ich möchte jetzt nicht wegen der Bildqualität was abziehen, sagen wir mal auch 2,5. Ja. Ne?
Da sind wir uns einig, das ist übrigens das erste Mal.
Aber ungemütlich. Ja, das war wirklich ein Film, der sich auszeichnet durch Ungemütlichkeit.
Ja, auf jeden Fall aber interessant, oder? Also uninteressant war er nicht, ne?
Ja, wie gesagt, für Herren, die gerne im Wohnzimmer rauchen, während die Frau kocht, kann man das schön weggucken. Ja, ne?
Genau, und von Fans für Chuck Connors, die alles von ihm gesehen haben wollen, zieht es euch auf jeden Fall rein.
Das ist ja auch wichtig für manche Leute. Ich habe auch alles von Elvis zu Hause und das ist auch nicht immer erfreulich zu hören.
Das stimmt wohl. Ja, das war unser, im Prinzip, man sagt auf Englisch ein Doubleheader, also wir haben über zwei Filme heute gesprochen.
Ja, wie in den Kinos damals, genau, ne? Immer zwei B-Filme am Stück.
Genau, wie im Bahnhofskino gab es für den Preis von einem, ich glaube für ein Ticket zwei Filme, ne?
Ja, das war meine Zeit. Mein Schwiegervater, und damit ist die Geschichte auch schon zu Ende. Nee, ich sollte die zu Ende erzählen. Mein Schwiegervater hat all diese Dinge gesehen, das hat er mir noch erzählt.
Ja, das ist immer dann so der Aufguss.
War immer eine Doppelvorführung.
Es muss herrlich gewesen sein. Also,
zu Hause auch nicht aushalten konnte. Ne?
Vielleicht das, aber wenn man sich eben auch einfach die Möglichkeit hatte, diese coolen Filme zu gucken, was uns jetzt nicht passiert kann.
Wahrscheinlich saß zu Hause ein einarmiger Kriegsheimkehrer, dessen dauernde Nörgelei ein Kind aus damaliger Zeit nicht ertragen und das konnte und deshalb ins Kino geflüchtet ist. Ja. Vielleicht war es ja so. Über seine
Zufluchtsort Kino.
Weiß ich nicht.
Das stimmt. Ja, das war unsere Folge über die beiden Filme. Ja, wir hoffen natürlich, euch hat's gefallen. Wir werden in der nächsten Folge wieder über einen Film nur sprechen und wir haben uns jetzt zwei Sachen überlegt. Also wir können über Chaka sprechen, das ist ein Film, der uns schon länger unter den Nägeln brennt.
Sehr,
sehr cool ist. Ich hätte aber auch voll Bock, mal eine richtig coole Folge über den ja von dir heute schon angesprochenen Audie Murphy zu machen. Also der wirklich der König des B-Westerns.
Da müssen wir die Fans warnen, weil das dauert bestimmt 60 Minuten.
Da machen wir einen Zweiteiler draus mit Audie Murphy, weil der hat's einfach verdient. Ihr könnt es euch aussuchen, würde ich sagen. Also, ob wir über den Film Chaka sprechen wollen oder ob wir über den großen, wirklich den König, eigentlich der Kaiser des B-Westerns, Audie Murphy sprechen wollen. Ich kann euch nur sagen, der war auch privat, hatte eine echt interessante Biografie und googelt den Mann mal. Der war wirklich total viele Filme gemacht, der hat auch ein paar A-Western gemacht, aber der hat es wirklich verdient, dass man ihm wirklich ein sehr, sehr langes, eine sehr, sehr lange Folge widmet, weil ja, ich mag ihn einfach. Also ich bin begeistert von Audie Murphy. Immer wenn ich es lese, ich liebe den.
Ja, er sah allerdings dann mit 50 noch aus wie 14. Ja. Also dann müsst ihr euch einstellen, wirklich auf so ein Kindergesicht für Cowboy-Rollen und teilweise gewalttätige Geschichten und so weiter, hat er eigentlich das Gesicht gehabt. Aber trotzdem, ich finde ihn auch großartig. Mhm. Ne? Vielleicht gerade deshalb, wegen dieses Kontrasts. Er sieht immer so unschuldig aus, mit so einem Billy the Kid-Gesicht und macht dabei aber doch sehr maskuline.
Absolut, Dinge, ja, ne? Ja, absolut. Also, dass er ein Kriegsheld ist, ein amerikanischer, das merkt man dann doch. Also, wie man auftritt, weiß er. Ja, ihr entscheidet da draußen. Ich bin sehr gespannt. Entweder halt Chaka oder wir reden über Audie Murphy. Wenn ihr über Audie Murphy, dann müsst ihr euch darauf einstellen. Das wird eine Folge, wahrscheinlich zweiteilig, weil über den kann man so viel sagen. Und ich freue mich aber jetzt schon mega auf beides, weil wir werden mega beides sowieso machen und das wird einfach gut.
Ja, Chaka, sollten wir noch sagen, ist in sehr guter Bildqualität bei YouTube zu sehen. Man kann sich, wenn man möchte, vorbereiten.
Genau. Und dann freuen wir uns auf eure Entscheidung. Bei Instagram werden wir es auch nochmal abfragen. Da könnt ihr dann auch nochmal entscheiden. Und damit sind wir am Ende dieser Folge. Ist auch wieder eine etwas längere Folge geworden, aber es hat auch wieder viel Spaß gemacht. Ich würde sagen, wie immer, aufgesattelt. Wir reiten weiter. Und bis dahin, gehabt euch wohl. Tschüss.
Ja, tschüss.